Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur astronomischen Wissenschaft, worin Ruth Grützbauch, die in Wien ein Pop-up-Planetarium betreibt, mir und uns damit erzählt, immer wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe, die Ruth erzählt uns, was es am nächtlichen Augusthimmel oder überhaupt am Augusthimmel nicht zu sehen gibt im Universum. Hallo Ruth.
Ja, so. Nächtlich, täglich, was auch immer.
Ja genau, ist ja egal.
Unsichtbar ist, ist ja vollkommen wurscht.
Genau, man sieht ja nichts, genau.
Genau, es geht gleich los, es gibt jede Menge Unsichtbares. Also das Erste ist etwas, was eigentlich sichtbar ist, aber für uns heuer unsichtbar sein wird. Mhm. Im August gibt es ja immer die wunderbaren
Augustinoiden.
Fast. Es sind Iden auf jeden genau, Fall, die Iden des August.
Perseiden, Leoniden, Perseiden.
Ja, ja, genau. Die Leoniden sind im November, glaube ich. Man kann sich's merken, weil der Leoniden, das sind ja die im Löwen und der Löwe ist ja, da steht ja die Sonne im Sommer, ne?
Ach so. Also, wenn man sich das vorher gemerkt hat.
Also stimmt alles nicht, aber egal.
Wenn man sich das vorher gemerkt hat, dann kann man sich das so merken, okay.
Also im Endeffekt, du hast recht, es ist vollkommen wurscht, merkt es euch gar nicht. Es tut nichts zur Sache. Die Perseiden, die populärsten aller Sternschnuppen.
Weil es die meisten sind, oder?
Es kommt immer so drauf an. Man weiß es ja nie so genau. Aber es ist einer der besten Schauer. Und halt auch im Sommer. Und es ist schön warm. Und da legt man sich auf eine Decke, auf die Wiese. Und quasi, ja. Im November auf einer Decke, im Park, auf der Wiese liegen, ist halt nicht so lustig. Ne?
Warum weiß man nicht genau, ob das die meisten sind?
Naja, weil das immer ein bisschen variiert. Ne? Also das sind ja Brocken, Staub, Zeug, das da irgendwie übrig geblieben ist von dem zerbröselten Kometen. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen anders. Ja. Und meistens ist natürlich, also darauf kommt es an, davon hängt es ab, wie das Zeug quasi verteilt ist, durch das die Erde da durchrauscht, wenn sie diese Ex-Kometenbahn kreuzt. Aber so wie dieses Jahr, kommt natürlich auch immer darauf an, wie der Himmel beschaffen ist, die Himmels. Okay. Hintergrund.
Das heißt, niemand zählt die so richtig. Könnte man das überhaupt?
Naja, es gibt immer so Abschätzungen, wie viele man sehen wird und wie viele man quasi bei idealen Bedingungen sehen wird. Mhm. Und das ist natürlich, ja, die idealen Bedingungen gibt es halt nicht. Ja. Nie. Also sehr selten. Und noch dazu heuer, ganz blöd und drum eben unsichtbar, ist beim Maximum der Perseiden, das ist ja immer so eine Periode von eigentlich sogar fast 2 Wochen, aber es sind dann immer so 3 bis 4 Tage, wo man wirklich vieles sehen kann, normalerweise oder manchmal. Und genau in der Nacht, wo das Maximum ist heuer, am 12. August, schaut auch unser Freund der Mond vorbei. Nämlich als Vollmond.
Ja, okay. Juhu. Das heißt, du siehst also wahrscheinlich so gut wie nichts, oder?
Da ist eigentlich nichts.
Ja, nein. Shit.
Also vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht. Also wenn da mal ein super helles Ding dabei ist, ja, kann man das schon sehen. Aber es ist eigentlich, also braucht man sich nichts erwarten. Der Vollmond ist einfach wirklich hell.
Ja, schade.
Ja.
Gibt's, das heißt, sie sind zwar sichtbar, aber eigentlich sind sie unsichtbar. Gar nicht schlecht.
Muss man doch bis November warten.
Ja, oder über ein anderes Objekt am Himmel reden.
Oder sonst einfach, genau. So und tschüss. Es ist ja, also ich meine, du weißt wahrscheinlich eh, worüber wir reden werden. Es gibt ja was Unsichtbares, angeht eigentlich nur ein Thema im Moment.
Tatsächlich? Es gab wieder so ein schwarzes Loch,
Thema,
ne?
Das kommt wieder voran.
Es gab wieder so ein schwarzes Loch, oder? Ich hab nichts mitgekriegt.
Gab es wieder ein schwarzes Loch?
Ich weiß es nicht. Das alles beherrschende Thema scheint zumindest mich nicht beherrscht zu haben. Oder ich habe schon wieder vergessen. Was meinst denn du?
Es gibt ein Ding, ein Teleskop, ein wunderbares, funkelnigelnagelneues Weltraumteleskop, das alles, was es sieht, quasi, also das nur Unsichtbares sieht.
Ja, das stimmt. James Webb.
Ja, ja.
Wie viel 300 Millionen Jahre nach dem Urknall gucken wir, ne? Oder wie weit kommen wir daran?
Naja. nur langsam, mal von Anfang an.
Okay, fangen wir,
also genau. hoffentlich noch wesentlich näher.
Okay.
Aber das haben wir jetzt, die 300 Millionen Jahre Marke haben wir jetzt schon geknackt.
Mhm.
Das ist alles ein bisschen kompliziert und vor allem auch so, wie es irgendwie wie darüber berichtet wird. Also zuerst waren mal natürlich die mega wahnsinnig tollen First Images, ne, die ersten fünf Bilder, beziehungsweise eigentlich vier Bilder, weil
ja, das war schon krass.
Eins war ein Spektrum und das gibt nicht so viel her für Bilder, aber war auch cool.
Aber das fand ich schon echt krass, weil das war ja letztendlich ein Himmelsausschnitt, den wir schon kannten. Also den wir schon mal gesehen haben, aber der irgendwie alles so Matsche, also ich meine, dieser, was ist das, Pferdekopfnebel, glaube ich, haben wir gesehen, ne? Der auf einmal eine Struktur hatte.
Der Carina-Nebel
war
das, aber ähnlich wie der Pferdekopf. Ja, Pferdekopf ist neben dem Orion-Nebel und das ist auch so ein Sternentstehungsnebel, auch so eine riesige Gaswolke, in der eben neue Sterne entstehen. Ja. Aber der Carina ist noch größer. Carina ist, glaube ich, fünfmal so groß wie der Orion-Nebel oder so. Das ist ein Riesenteil. Und das war eben, also alle die Bilder eigentlich, alle neuen, also bis auf das Spektrum. Das Spektrum, eigentlich war das Spektrum das einzig wirklich Neue.
Okay.
All die anderen Objekte waren Objekte, die wir davor schon beobachtet haben.
Ja, aber in matschig, ne? Also
das arme Hubble, sagst du das nicht?
Matsch-Hubble.
Das ist, ich finde überhaupt irgendwie, das Hubble ist gerade echt, also ich möchte gerade nicht das Hubble sein. Ich möchte irgendwie, ich möchte dem Hubble einmal so auf die Schulter klopfen und sagen, mach dir nichts draus. Das Hubble ist ebenso unfassbar fantastisch, aber jetzt kommen die ganzen Vergleiche, ne?
Mit, ja.
Und das ist das Hubble-Bild.
Lame.
So before and after,
genau.
Vorher mit Fett warnst und nachher genau. Super fit oder so.
Schmeiß weg das Scheißding.
Voll.
Aber können wir mit Hubble denn jetzt tatsächlich überhaupt noch was anfangen? Jetzt
mit sicher.
Ja, okay.
Natürlich. Das ist ja quasi komplementär. Also es ist natürlich schon so, dass Hubble ist jetzt nicht mehr so lang vermutlich in Betrieb. Also es funktioniert noch, aber es hat auf jeden Fall auch mal ein Ende. Das hängt von den kleinen Kreiselkompass-Dingern ab, wie lange die noch funktionieren. Die das Teleskop stabilisieren, ne? Und wenn
warum
aufgeben, dann ist das Hubble erledigt, ja.
Warum geben die auf? Also was degeneriert da?
Ja, die werden einfach kaputt. Das
okay.
sind so kleine Kreisel eigentlich,
ja.
Hochpräzise, kleine Rädchen, die sich sehr, sehr schnell drehen. Und mit denen kann man das Teleskop eben ganz präzise in einer Position halten.
Und die verschleißen irgendwann einfach.
Ja, genau.
Okay.
Und das sind schon viele kaputt gegangen und wieder ersetzt worden. Ne? Und das letzte Mal ist aber wann war die letzte Service-Mission? 2009, 2011? Irgendwie so um den Dreh herum.
Und
2011, glaube ich.
Eine weitere
Service? Und da ist das letzte Mal was erledigt worden am Hubble. Und weitere Service-Mission geht nicht, weil es das Space Shuttle nicht mehr gibt.
Und man kann nur mit dem Space Shuttle das Hubble servicen. Das geht mit nichts anderem. Also mit irgendwas von Elon Musk oder so.
Muss man mal Elon Musk fragen, was
Tesla
er davon
Cabrio hinschicken oder sowas.
Genau, schauen wir mal mit dem Cabrio dran vorbeifliegen und irgendwie irgendjemand lehnt sich aus dem Fenster und schraubt da ein bisschen rum. Naja, also das Space Shuttle ist halt mit dem Hubble quasi fast co-entwickelt worden. Also das war eins der Hauptgründe für das Space Shuttle auch, das Hubble zu servicen. Das war irgendwie, die waren halt genau aufeinander abgestimmt. Und das heißt jetzt nicht, dass es mit anderen Geräten überhaupt nicht geht, aber die Frage ist halt immer, was für ein Aufwand ist das und ist es die Sache noch wert?
Ja,
in dem Fall. Ja. Ich glaube doch, es war 2009, die letzte Servicing-Mission. Naja, egal, auf jeden Fall lang her. Und es hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch eins oder zwei von den Gyroskopen sind, die noch funktionieren. Es hat drei, ne? Eins für jede Raumrichtung. Und wenn du das Ding abdrehst und wieder anmachst, kannst du quasi die Ausrichtung ändern, weil etwas, das sich dreht, quasi die Richtung sehr gut beibehält. Ja?
Ja.
Da gibt es immer diesen Versuch mit diesem Rad.
Ja, genau.
Wenn man das dreht, dann kann man das nicht mehr ändern. Ja,
genau.
Und ich glaube, eins ist so halb kaputt oder eins ist ganz kaputt, eins ist so fast kaputt und eins funktioniert noch. Und das ist jetzt irgendwie, es ist schon recht eingeschränkt. und kann nicht mehr überall am Himmel hinschauen.
Okay.
Und geht aber noch. Und wenn das aber hin ist, wenn das letzte hin ist, dann
ist Hubble auch dann, kaputt.
Dann ist es quasi vorbei.
Was macht man dann? Abstürzen lassen oder was passiert dann?
Wahrscheinlich. Es hört sich irgendwie voll traurig an, aber.
Ja, aber so macht man es halt mit solchen Sachen. Aber wenn Hubble dann irgendwann ausgefallen ist, werden wir es dann vermissen oder kann James Webb das dann ersetzen, was Hubble geleistet hat?
Naja, James Webb beobachtet in einer komplett anderen Wellenlänge, andere Farbe. Also das macht nur Infrarotbeobachtungen. Drum auch halt alles, was es beobachtet, ist unsichtbar. Das heißt, wir könnten jetzt einfach, ich könnte es mir leicht machen und ab jetzt nur mehr James Webb. Alles, was vom James Webb kommt, ist unsichtbar. Juhu. Ja, nein, mache ich nicht, keine Sorge. Und drum ist es quasi nicht so wirklich vergleichbar. Also man kann alles, was das James Webb quasi macht, macht besser, mehr oder weniger, aber eben in einer anderen Farbe. Also es hat irgendwie ein größeres Bildfeld, größere Sensitivität natürlich, weil der Spiegel irgendwie dreimal so groß ist, im Durchmesser. Und also es ist einfach natürlich ein besseres Teleskop, ein viel besseres Teleskop, aber es ist einfach eine andere Wellenlänge und drum auch schwer vergleichbar. Aber es ist jetzt irgendwie so, ich meine, Hubble hat auch jetzt 32 Jahre oder 33 Jahre, fast jetzt schon. 32 Jahre ist es im Frühling.
Krass, kommt einem überhaupt nicht so vor, ne?
Das ist arg, ja. 1990 ist es in den Weltraum geschossen worden, ja. Huh. Wahnsinn, ne?
Ja, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ja.
Ja. Und also es war am Anfang war es ja ein bisschen ein Desaster, ne? Also eigentlich ziemlich ein Desaster.
Der Spiegel war krumm, ne?
Ja. Drum war auch die ganzen Memes und irgendwie beim James Webb, wo dann irgendwie erste Bilder vom James Webb und dann war der Sticker Remove before start, spiegelverkehrt drauf. Und so. Also irgendwas haben sie wieder vergessen, irgendwas haben sie wieder irgendwie verschissen. Aber nein, haben sie nicht. Also am Anfang war das Hubble hin und dann haben sie es aber super erfolgreich repariert und eben ab Mitte der 90er war es dann perfekt einsatzbereit. Und also es ist jetzt schon seit fast 30 Jahren ist es quasi, liefert es wunderbare, tolle Daten. Aber die Bilder eben, wie gesagt, dieses Spektrum von diesem Exoplaneten, die vier Objekte, die da abgebildet waren auf diesen ersten Bildern, auf diesem First Light, die sind alle auch schon mit Hubble beobachtet worden. Ja. Und da gibt es ja auch immer diese Bilder, wo man quasi so hin und her sliden kann, wo man das so vergleichen kann. Und es ist nicht nur so, dass man da andere Dinge sieht, sondern es ist auch alles, mit Webb geht natürlich alles viel schneller und viel besser. Dieser Galaxienhaufen, das erste Bild, das der Joe Biden hat das präsentiert und hat hauptsächlich nur gesagt, boah, kenn mich nicht aus.
Das ist das wo man die Gravitationslinsen sehen kann, ne?
Genau, ja. Dieser Galaxienhaufen, genau. Und der ist mit Hubble beobachtet worden und irgendwie, ich weiß nicht, ob es das Bild war oder ein anderes Deep Field. Das ist halt so ein Deep Field, wo man ein kleiner Bereich am Himmel sehr lang drauf hält, ja. Und mit Hubble dauerten diese Deep Fields Wochen.
Ja.
Wochen an Beobachtungszeit. Das Bild von dem Galaxienhaufen mit James Webb war 12 Stunden, also.
Okay, cool, ja.
Du machst es in einem halben Tag, was du mit Hubble in ein paar Wochen machst.
Wie kommt das? Weil der Spiegel größer ist oder wie kommt das? Oder weil es eine andere Wellenlänge ist?
Sowohl als auch.
Okay.
Also du siehst einfach das Licht, wenn du so ein Deep Field machst, also so eine super tiefe Aufnahme, die früh ins frühe Universum, ins ferne und frühe Universum geht, ja, dann siehst du natürlich das Licht im infraroten Bereich quasi besser, oder du siehst, da kommt viel mehr Licht an, weil durch die hohe Rotverschiebung das ganze Licht oder ein Großteil des Lichts schon in den infraroten Bereich verschoben worden ist. Das heißt, diese Galaxien sind im sichtbaren Licht wirklich unsichtbar.
Ja.
Die sind so weit verschoben, dass da ist kein Licht mehr im sichtbaren Bereich. Das heißt, die kann Hubble gar nicht beobachten. Und Hubble ist wirklich an die Grenze gegangen, ja, eben mit ein paar Wochen Belichtungszeit, aber eben nur bis ins nahe Infrarote, ja, sie überlappen sich ganz leicht, die Farbbereiche von den beiden. Und James Webb kann jetzt quasi dort ansetzen und kann irgendwie in ein paar Stunden schon fast, ne, das beobachten, was Hubble in ein paar Wochen beobachten konnte, plus noch viel weiter hinaus, ja.
Würde es auch noch spektakulärere Ergebnisse geben, wenn auch James Webb über Wochen beobachten würde? Oder
natürlich.
Okay.
Und das ist ja auch das kommt ja alles erst. Also diese ersten Bilder, die waren ja natürlich, die waren super, also alles sehr schön zum Anschauen, darauf waren sie ja auch getrimmt, auf ihre Hübschheit, weil klar, ne, also so irgendwie ein Milliarden Dollar teures Ding soll einfach mal geile Fotos machen.
Ja, natürlich. Also man muss es ja auch irgendwie dann vor den Leuten rechtfertigen, die nicht verstehen, dass Grundlagenforschung prinzipiell geil ist.
Ja. Und das ist, ich finde das auch okay, weil ich habe mir natürlich dieses Galaxienhaufen-Bild sofort als Hintergrundbild irgendwie im Laptop eingestellt. Und jedes Mal, wenn ich ihn auftritt, denke ich mir, boah! Also ich sehe das schon auch ein, ne? das Optische, das ist ja auch das Coole an der Astronomie, dass sie eben diesen visuellen, faszinierenden Effekt hat und dadurch bei sehr vielen Leuten da sehr gut ankommt und eine Wissenschaftskommunikationsfunktion einnimmt, die andere Wissenschaften nicht so gut können vielleicht. Ja.
Ich habe dann irgendwo gelesen, dass auf diesem Galaxienhaufenbild oder überhaupt auf diesen ganzen Bildern alles, was leuchtet und keine Zacken hat, ist eine Galaxie.
Ja.
Und alles, was Zacken hat, ist ein Stern.
So ist es.
Das heißt, ich finde diese Menge auch wieder, das ist so überwältigend. Jeder einzelne Lichtpunkt sind Tausende und Abertausende. Nee, Millionen und Abermillionen.
Milliarden. Okay, machen wir noch ein paar Größenordnungen.
Genau, mehr. Komm. Hoch,
ja.
X.
Nein, das ist, ja. Genau, das ist, also, und du musst, ich meine, das ist ja auch dieses Bild, wie klein dieses Bild ist. Mhm. Wie klein dieses Bild ist, ist unfassbar, wenn du dir dieses Galaxienhaufenbild jetzt nochmal vorstellst, mit all den tausend Galaxien, die da drin sind, mit ihren jeweils Milliarden, Hunderten, vielleicht sogar Milliarden von Sternen drinnen. Dieses Bild.
Stimmt, wie viel Prozent des Himmels haben wir damit überhaupt nur gesehen?
Wenn du deine Hand ausstreckst und dir vorstellst, du hältst zwischen Daumen und Zeigefinger ein Sandkorn. Und das ist, in Wirklichkeit ist das quasi ein eigentlich ist es ein Loch, ja, ein Loch, eine Art Tunnel zurück in die Zeit, in die Frühzeit des Universums. Ja, das ist kein, man stellt sich das immer so vor, ja, das ist ein Bild, so schaut der Himmel aus. In Wirklichkeit ist das mehr, ist wie eine Bohrkernprobe.
Ja.
Das ist mini klein und ganz tief weit hinein.
Das ist ein super Vergleich, ein Bohrkern.
Genau.
Das ist
quasi wirklich so wie die Schichten in einem Bohrkern, hast du die Schichten ins Universum hinein, wo du immer tiefer, immer weiter zurück, immer älteres Licht, ältere, weitere, noch frühere Babyfotos
dieser Galaxien aufnimmst. Das heißt aber auch, dass alles existiert nicht gleichzeitig.
Richtig. Gleichzeitigkeit ist eine Illusion.
Ah ja. Mhm. Ich hatte sowas schon geahnt.
Also diese Galaxien, die wir da sehen, diese frühen Galaxien, die gibt's jetzt natürlich auch noch oder beziehungsweise nicht mehr in dieser Form. So wie wenn du dir ein Babyfoto von dir anschaust, dann gibt's dich heute, aber ganz anders.
In einer anderen Form.
Und so ist das auch. Nur wir können
weniger
die
Dichte,
sehen.
Mehr Volumen, ja, weniger
genau,
Dichte.
Genau, in den Galaxien geht's genauso. Genauso, die wachsen im Laufe ihres Lebens. Diese alten Galaxien, oder jungen eigentlich, diese Babygalaxien, die sind wirklich auch wesentlich kleiner. Ja? Die sind eigentlich schon recht groß. Das ist ja auch eins der überraschenden Dinge am frühen Universum. Diese Galaxien sind schon sehr groß. Und je früher man zurückkommt, man sieht dort immer schon ordentlich große Galaxien, aber sie sind wesentlich kleiner als Galaxien heute. Also die Galaxien, die frühesten, ne, die man da jetzt detektiert hat, die haben dann ungefähr so an die 1 Milliarde Sterne.
Ja.
Oder vielleicht ein paar hundert, einige hundert Millionen bis zu 1 Milliarde Sterne. Die Milchstraße hat ein paar hundert Milliarden Sterne.
Wie kommt es, dass sie so kleiner sind? Gab es noch nicht Sterne zum Einfangen?
Naja, die Galaxien haben sich gebildet am Anfang aus quasi Verdichtungen von Wasserstoffgas hauptsächlich, das, was am Anfang halt da war. Ja. Und es ist quasi nicht die Frage, wann zuerst, war so ein bisschen Henne oder Ei, ja, waren zuerst die Sterne da, die sich dann zu Galaxien zusammengetan haben, dafür reicht die Zeit nicht aus. Das wird zu lang dauern. Und auch dazu ist es so, dass diese Verdichtungen quasi schon zuerst da waren. Das wissen wir schon. Die sehen wir auch schon in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Über die haben wir ja auch schon mal geredet, glaube ich, oder?
Mhm.
Und da sieht man diese Verdichtungen. Und aus diesen Verdichtungen, die ganz, schon ganz am Anfang, kurz nach dem Urknall da waren, aus denen haben sich dann die Galaxien gebildet. Und zwar als Verdichtungen von Wasserstoffgas. Und dort eben auch die ersten Sterne. Also es ist quasi so, dass waren zuerst die Galaxien da oder zuerst die Sterne? Die Galaxien, die ersten Galaxien bestanden aus Sternen, ja. Also wenn da noch keine Sterne sind, dann nennt man es auch noch gar nicht Galaxie. Aber es waren auf jeden Fall schon Verdichtungen von Wasserstoffgaswolken. Und da haben sich dann ganz früh, also ganz früh, ne, so man nimmt an ungefähr 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, einfach dann die ersten Sterne gebildet. Und zwar sehr viele auf einmal sehr schnell. Und dann hast du quasi mal die ersten Galaxien. Und dann sind die halt klein. Und dann verschmelzen die auch ziemlich schnell miteinander und machen größere. Und so werden die Galaxien im Laufe des Universums, im Laufe ihres Lebens oder im Laufe des Lebens des Universums immer größer und größer und größer. Weil sie immer weiter miteinander verschmelzen und immer größere Galaxien machen.
Ja.
Ja, die Milchstraße hat sich auch schon einige, viele Galaxien einverleibt.
Sie ist auch ja auch kleinere. Gerade dabei, nicht? Also haben wir doch neulich gelernt, ja.
Ist gerade dabei und ist auch dann schon auf dem Weg in Richtung Andromeda-Galaxie, wo die ordentliche große Kollision kommt und dann machen wir gemeinsam eine große elliptische Galaxie. Und dann, ne, es wird alles, diese Strukturen werden immer größer, konzentrierter und so funktioniert das. Und wir sind eben gerade jetzt dabei,
diese
ersten Galaxien also, zu beobachten.
Strebt nicht alles auseinander und kann darum nicht konzentrierter werden?
Die Abstände zwischen den einzelnen Strukturen, ja, die werden größer, aber die Strukturen selber werden auch größer. Also da zum
voller.
Beispiel, ja, voller, genau, ja, da ist dann irgendwie die Galaxienhaufen, in einen Galaxienhaufen fliegen Galaxien von außen hinein, ja, und so wird der Haufen quasi größer im Laufe der Zeit, ja. Aber die Abstände zwischen den einzelnen Haufen oder so, ja, die werden größer, ja. Die expandieren. Ja, naja, und wir sind jetzt gerade eben dabei, diese ersten Galaxien zu beobachten, die eben das Hubble gerade noch nicht sehen konnte, weil es sich mit der Lichtwellenlänge nicht ausgegangen ist.
Ja.
Weil das Licht schon so rot verschoben ist, dass man die im sichtbaren Bereich gar nicht mehr sieht, diese frühen Galaxien. Ne? Oder auch im nahen Infraroten, wo das Hubble noch beobachten konnte, sind die nicht sichtbar. Da ist schon alles Licht rausgeschoben. Ne? Das kommt aus dem UV-Bereich. Das ist Licht der Sterne, Licht der ersten Sterne. Die sind, die strahlen, also alle Sterne, die meisten Sterne strahlen auch im UV-Bereich. Und die ersten Sterne haben das auch gemacht. Und dieses Licht hat sich quasi durch den ganzen sichtbaren Bereich durchgeschoben und auf der roten Seite wieder raus und unsichtbar. Aber eben mit dem James Webb sofort neue Rekordhalter beobachtet. Allerdings nicht in dem Bild. Also das ist auch ein bisschen...
Oh.
Das ist irgendwie das. Das war ja quasi nur mal, diese ersten Bilder waren eigentlich nur mal so diese Testbilder. Ja, mal schauen, geht alles gut. Das ist First Light eines Teleskops.
Das heißt, es hat überhaupt keinen wissenschaftlichen Wert erstmal, sondern ist nur Proof of Concept, wenn man so will.
Es sind schon auch einige... Naja, soll man sagen, einige Neuigkeiten, einige unerwartete Dinge aufgetaucht. Sind sofort auch schon irgendwie so, aha, was ist denn da los? Das ist ja komisch, so in die Richtung, ja, aufgetaucht. Also es hat schon auch einen wissenschaftlichen Wert, aber es ist in erster Linie eigentlich ein Test, ob das Teleskop so funktioniert, wie man es gern hätte. Und diesen Test hat das James Webb mehr als nur bravourös
Es ist
gestanden.
Eigentlich auch das Coole, ne? Alles, was man von James Webb erwartet hat, hat es übertroffen.
Voll. Ich bin ja immer noch, also wenn ich mir dieses Galaxienhaufenbild anschaue, ich denke mir, dass das Ding überhaupt so weit gekommen ist. Ich denke mir jedes Mal, dass da nichts schiefgegangen ist. Dass da auf dem Weg, ne, den ganzen lustigen, ich weiß nicht wie viele, 300 Fehlermöglichkeiten, Ausfaltmanöver, dass da einfach nichts schiefgegangen ist. Ja.
Das ist schon echt geil.
Dann war noch das Ding mit diesem Meteorit, oder Asteroid, jetzt sage ich auch schon Meteorit, oh Gott. Der das Ding getroffen hat, der den Spiegel getroffen hat. Das hat jetzt dann
einen kleinen
Schaden an einem Spiegel. Ja.
Ah,
da waren... Kleiner Asteroid.
Das ist aber auch nicht schön.
Nein, aber es ist nicht so schlimm. Es war dann natürlich in den Medien gleich so, oh, wow, James Webb getroffen,
jetzt
Schaden, schlimmer als erwartet, furchtbar und so. Und das war natürlich irgendwie so, ups, shit, aber im Grunde kann man damit umgehen. Ja. Mhm. Also man kann das irgendwie wegrechnen und nicht so schlimm.
Ja, wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn sie genau das vergessen hätten, irgendwie redundant zu machen auf irgendeine Art. Ne?
Und es ist ziemlich schnell passiert, ne? Das war irgendwie, glaube ich, das Überraschende, dass irgendwie so, wupp, kaum ist das Ding da draußen.
Ist das ein Hinweis darauf, dass es da draußen voller ist als
vielleicht, ja. Das, ja. Also es ist auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass das so schnell irgendwie passieren wird. Kann natürlich auch nur Zufall sein.
Mhm.
Also,
ja, hoffen.
Muss man schauen. Hoffentlich ist es nicht so, dass da viel mehr unterwegs ist als gedacht und das jetzt irgendwie einmal im Monat passiert. Das wäre blöd.
Dann wäre das Ding in ein paar Monaten tot.
Ja, aber gut. Der Weltraum ist sehr groß. Man unterschätzt das immer. Ne? Dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas irgendwo einschlägt, ist trotzdem einfach gering. Es war vielleicht einfach Pech. Ja.
Aber was ist denn die erste Wissenschaft, die damit gemacht wurde? Haben wir da schon irgendwas?
Es ist jetzt so, dass diese neuen Rekordhalter frühesten Galaxien im Universum, die jetzt gerade in den Medien waren auch, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber es waren irgendwie so eben die noch früheren Galaxien, als das Hubble schon beobachtet hat und so weiter, waren sofort da und die kommen aus anderen Beobachtungsprogrammen, nämlich nicht den Testbildern, nicht den First Light Bildern, sondern den ersten wissenschaftlichen Programmen, die durchgeführt werden. Das beobachtet ja eigentlich seit Anfang Juli die Programme, die Leute eingereicht haben. Ja? Also das ist jetzt die Early Release Science ist es noch. Das erste halbe Jahr ist noch so, sind Programme, da werden die Daten sofort der Community zur Verfügung gestellt. Ja. Mhm. Also es wird beobachtet und man kann sich die Daten quasi dann sofort runterladen, selber analysieren.
Livestream so. Aus dem Universum.
Mehr oder weniger, genau. Ja. Und da ist auch, und ich habe mir gedacht, die Leute sind so wahnsinnig, aber ist eh klar. Das erste Paper neuen Rekordhalter-Galaxie bei einer Rotverschiebung von 13, bis jetzt war der Rekord 11. Das heißt, wir haben uns von ungefähr 400 Millionen Jahre nach dem Urknall auf schon fast 300 Millionen Jahre nach dem Urknall vorgehandelt. Und das war das erste Paper am 19. Juli ist es erschienen. Das ist 2 bis 3 Wochen maximal haben gebraucht. Für
das alles heißt aber auch, wahrscheinlich müssen wir nur lang genug hingucken, um uns noch weiter vorzutasten.
Ja, das ist quasi jetzt, das sind die ersten Programme, das sind das sind auch Programme, die quasi dann meistens einen größeren Bereich am Himmel noch abdecken. Also es sind jetzt noch nicht die super Spezialprogramme, um die ersten Galaxien zu finden. Die kommen erst. Ja.
Okay.
Aber sofort, zack, Rekordhalter irgendwie. Ja. Und sofort Paper rausgeworfen. Ich habe mir dann nur gedacht, na, das ist ein Grund, warum ich nicht mehr in der Wissenschaft bin. Ich meine, die haben in den letzten 2 Wochen nicht geschlafen, glaube ich. Das muss man vorstellen. Die Daten muss man ja analysieren, die muss man reduzieren. Da muss man irgendwie... Und dann muss man ein Paper schreiben, dann muss man einen Text schreiben.
Aber das ist der Job, ne? Also das Ding guckt jetzt einfach und produziert immer weiter Daten und guckt halt immer weiter und du nimmst einfach nur die Daten und machst damit irgendwas.
Genau. Und es versuchen jetzt natürlich alle quasi die Ersten zu sein, die irgendwas entdecken. Und dieser Rekord, dieser Rotverschiebung 13, hat auch nur eine knappe Woche gehalten. Weil am 25. Juli kam schon das nächste Paper. Und jetzt ist es Rotverschiebung 14. Und das Paper hieß, einen lustigen Namen, A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away.
Natürlich.
Also wahrscheinlich ist das nicht die Star Wars Galaxie, weil nach 300 Millionen Jahren, da waren noch keine Möglichkeit für Advanced Civilizations, aber egal. Aber das Paper hieß wirklich so. Und dann war gleich das nächste und mittlerweile sind wir bei Kandidaten, sind alles natürlich nur Kandidaten, ne? Also da ist noch nichts quasi bestätigt so richtig. Es gibt jetzt schon eine Kandidatengalaxie bei einer Rotverschiebung von 20.
Das ist fünf Minuten nach dem Urknall, oder was?
So ungefähr, quasi, genau. Du bist gerade aufgestanden.
Krass.
Nicht einmal. Also das sind wirklich, also vor allem die 13, 14 Rotverschiebung, die sind eigentlich ziemlich gut. Und die Daten, ich war überrascht, die Daten sind aber wirklich gut, ja. Die haben ein Sigma von 5. Mhm. Also 5 Sigma, das ist, Wenn ich das irgendwie gehabt hätte bei meiner Arbeit als Profi. Frühen Universum, 5 Sigma, 5 Sigma. Das ist nicht schlecht, ja. Also die Daten sind okay. Der 20, der Rotverschiebung 20 Kandidat, gut, das ist noch ein bisschen, ja. Aber klar, alle wollen jetzt mal ihre Kandidaten raushauen und die ersten sein, zumindest mal für eine Woche, ne?
Ja gut, sie würden nicht sagen, wir haben hier 5 Standardabweichungen, wenn sie, also sie würden es ja nicht sagen, oder? Also ich meine...
Wie meinst
also,
du?
Na, da wird schon was dran sein. Also sie werden nicht sagen, wir haben hier einen 5-Sigma-Kandidaten.
Nein, das passt schon.
Ne? Genau, ja. Also das hauen sie dir um die Ohren, wenn es nicht stimmen sollte.
Genau, also 5-Sigma war die Detektion, also das ist quasi der Unterschied zum Rauschen, mehr oder weniger, 5-mal. Ja? Also, das ist schon okay. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Objekt tatsächlich bei einer Rotverschiebung von mehr als 13 befindet, das haben sie mit 87% angegeben. Ja. Also ja, das ist echt.
Gucken die denn eigentlich jetzt im Moment die ganze Zeit in dieselbe Richtung oder richten die auch ständig neu aus?
Genau. Das sind diese Programme, also das ist jetzt eben diese Early Science, Early Release Science. Da gibt es noch weniger Programme, das sind quasi größere einzelne Programme, die da jetzt gemacht werden, die aber dann, die schon quasi von einzelnen Gruppen durchgeführt werden, diese Programme, aber die eben die Daten sofort rausgeben müssen, sofort veröffentlichen müssen. Und die, da sind auch wieder alle möglichen verschiedenen Sachen dabei. Ja?
Das ist so der Deal sozusagen. Ihr dürft jetzt gucken, dafür sind die Daten aber auch sofort in der Public Domain.
So ist es.
Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert, ja.
Das ist der Deal, ja, genau. Und das sind alles recht große Gruppen an Leuten, die da, man hat sich auch überlegt, was ist das Erste, was beobachtet werden soll. Ne? Da gab es ein extra Kontingent an Zeit, ganz am Anfang, so, was sind jetzt so die wichtigsten Sachen, die man sofort, ne, man ist so ungeduldig, man will eben die ersten Galaxien sehen und dann macht man jetzt da und so weiter. Und dann gibt's aber wieder von all den Bereichen, in denen das James Webb quasi, die alle Bereiche, die das James Webb gut sehen kann, sind Sachen dabei. Eben auch wie diese ersten 5 Themenbereiche, aus denen die ersten veröffentlichten Bilder stammen. Die Galaxien, quasi im fernen Universum, Entwicklung von Galaxien, dann Sternentstehung, Sternleichen, ja. Und eben Exoplaneten. Da ist auch in all diesen Bereichen ist jetzt bei dieser Early Release Science auch sicher was dabei. Also diese sind nur, dass die anscheinend die Galaxienleute sind irgendwie am wahnsinnigsten in ihrer Arbeitsmoral und hauen auch am schnellsten die Papers raus. Ne?
Ja, da gibt's halt auch am meisten zu sehen. Also ich meine, so Exoplanet schön und gut, aber daraus folgt ja erstmal nichts, oder?
Naja, ich glaube auch, dass die Analyse der Daten für Exoplaneten ein bisschen komplizierter ist, sage ich jetzt mal. Ich habe auch mit Galaxien im frühen Universum gearbeitet. Also, teilweise ist das ein bisschen auch, manchmal ist es ein bisschen fragwürdig, die Art und, also fragwürdig, naja, es ist einfach, die Extragalaktik ist nicht eine der exaktesten Bereiche der Wissenschaft, sagen wir mal so.
Ne? Kannst du schlecht mal hin und überprüfen, was du so, ja.
Ja, und bei den Exoplaneten ist es allerdings extrem exakt. Ja, da brauchst du eine extrem hohe Genauigkeit und dann ist halt einfach die Auswertung der Daten wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwieriger. Ja? Und ist vielleicht nicht jetzt in 2 Wochen sofort machbar. Vermutung. Ja, aber wir werden die ganze Zeit in Sachen hören vom James Webb. Ich hoffe, dass es nicht zu, wie soll ich sagen,
inflationär?
Ja, das ist das Wort, danke, dass es zu inflationär ist, dass Leute dann irgendwie nach ein paar Wochen sich denken, oh, da schon wieder.
Nerv nicht rum. Ja, dadurch wird es dann halt irgendwann trivial, ne?
Ja.
Aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, wenn es das wird, dass wir dadurch auch eine andere Beziehung zum Universum entwickeln, weil das, so sieht das da halt aus und wir sind ganz winzig klein da hinten in der letzten Ecke.
Also, ja. Das ist für uns quasi gewöhnlich, wird das Universum da direkt neben uns zu haben.
Genau. Nur ein Teil dessen zu sein, weil je alltäglicher halt die schiere Größe und Unermesslichkeit ist, desto alltäglicher wird ja vielleicht dann auch irgendwie unsere Demut. Schön wär's, ja, vergiss es, komm. Ich quatsch nur rum.
Ich wollte es nicht sagen. Das ist sehr, sehr optimistisch. Nein, man kann eh sein. Also es ist, ich finde, das ist ja auch schon mittlerweile so, dass das geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Im letzten Jahr waren so viele astronomische Nachrichten einfach in den Medien. Und ich glaube, es ist den Leuten noch nicht fad geworden. Also es ist irgendwie. Es heißt nicht unbedingt, dass wenn mehr darüber berichtet wird, dass es dann irgendwie den Leuten reicht. Aber es kann, also natürlich, wenn es dann quasi wahrgenommen wird als immer das Gleiche, ja, oder schon wieder was.
Fast ja, so ein bisschen finde ich merkt man das am. An den Exoplaneten. Ne? Was war das für ein Ding, als die ersten Exoplaneten gefunden wurden? Und jetzt mittlerweile so ja 187. Exoplanet gefunden. Er hört auf den Namen Karl-Heinz Schneidereit. Irgendwie ist es so.
Genau.
Ja, tatsächlich.
Und da ist auch dieses Spektrum nämlich von diesem WASP 96b, von diesem Exoplanet, das da dabei war bei diesen ersten Bildern. Das war ja auch irgendwie so, ich meine, das war eigentlich mega spektakulär, aber es war halt so ein bisschen so, aha, na, das sind jetzt so ein paar Punkte und so eine wobblige Linie durch und gut, und da gibt's anscheinend Wasserdampf und so irgendwie so ein bisschen, aber es ist super spektakulär in Wirklichkeit. Ja. Und es ist ja auch wirklich, also jetzt nicht, dass man da Wasser gefunden hat, weil Wasser gibt's ja überall im Weltraum, ist jetzt nicht so. Eigentlich. Also halt nicht in der Form, wie es auf der Erde, nicht jetzt in großen flüssigen Mengen, das nicht. Aber so an sich, das H2O-Molekül ist jetzt nicht so was Ungewöhnliches. Ja. Und man hat das auch natürlich erwartet, dass man da drauf schaut und dann und die Wassersignaturen sieht. Dieser Planet selber ist halt auch total arg. Ja. Der ist mehr als 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Der ist 1120 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das, was man gemacht hat, ist, dass dieser Planet, man hat quasi die Atmosphäre von diesem Planeten mit dem Licht seines Sterns durchleuchtet und geschaut, was die Atmosphäre von dem Licht wegnimmt.
Moment, und das ist bei den First Images dabei? Ist das dieses, warte mal.
Ist halt kein Bild, also dass diesen Planeten abzubilden ist unmöglich. Der ist, weißt du wie, der ist in 5% der Entfernung Erde-Sonne von seinem Stern. Mhm. Der ist super nah an seinem Stern dran. Der geht in 3 Tagen, 3,5 Tagen, läuft er einmal um seinen Stern herum.
Okay.
Sehr, sehr, sehr schnell unterwegs.
Flinkes Planetchen, ja.
Ja, und sehr nah an seinem Stern dran. Und es ist ein sonnenähnlicher Stern, aber eben kein erdähnlicher Planet, auf keine Art und Weise. Und dieses Ding abzubilden, neben einem Stern, so nah dran, in 1000 Lichtjahren Entfernung, ist unmöglich, ja, drum eben Spektrum. Aber dass man ein Spektrum machen kann von so einem Ding.
Ja, ist schon
dass
Wahnsinn.
Dass du die Atmosphäre von diesem Planeten mit dem Sternenlicht, das quasi da leicht dahinter ist, durchleuchten kannst und dann siehst, dass da Wassermoleküle ein bisschen was von dem Licht weggenommen haben.
Ist
so krass,
oder? Konnten wir auch sehen, wie viel Wasser da sein muss auf diesem Planeten oder wie viel,
naja,
wie viel
Wasserdampf? Das, was überraschend war an den Daten, ist, dass sie mehr Wasser erwartet haben. Also, dass sie erwartet haben, dass die, was man da sieht, ist quasi die Signatur des Wassers und je stärker diese Ausbuchtung, also diese Linie nennt man so, ne, ist, da ist quasi mehr Material da. Je stärker diese Signatur ist, desto mehr von dem Material ist da. Und es war nicht so stark, wie man erwartet hat. Aber das liegt nicht daran, dass da quasi weniger Wasser drinnen ist, sondern es liegt vermutlich daran, dass da Dunst ist in dieser Atmosphäre. Also man sieht das nicht so gut. Es ist anscheinend ein dunstiger, wolkiger Planet, was wiederum total schräg ist, weil der mehr als 700 Grad hat.
Oh.
In seiner Atmosphäre, weil er so nah an seinem Stern dran ist.
Ja. Woraus bestehen denn dann Wolken bei einem Planeten, der 700 Grad heiß ist?
Naja, das ist wahrscheinlich hauptsächlich Wasserstoff und alle möglichen anderen chemischen Verbindungen. Also der ist, naja, es wird ähnlich wie unsere großen Gasplaneten sein, nur halt eben dann doch auch anders, weil so nah dran und so heiß und eben diesen Dunst. Die hätte niemand erwartet, diese Dunstwolken oder wie immer man das beschreiben mag. Ja. Bei einer Temperatur von, ich glaube, 700 30 Grad, oder was es sind, ja. Das war dann irgendwie auch wieder so eins dieser Dinge, wo man zuerst mal denkt sich, ah ja, man macht da mal so ein Proof of Concept, ne, wie du gesagt hast. Oh ja, funktioniert, aber ein bisschen weniger als erwartet ist da schon da. Hm? Und dann so, und normalerweise würde man dann irgendwie sagen so, ach, ist halt, naja, fast so viel wie erwartet, oder?
Ja.
Könnte, man wäre versucht zu sagen, ja, hat gut funktioniert, da ist das Wasser, genau. Passt. Aber in Wirklichkeit ist ja das, was das Spannende in der Wissenschaft meistens, dass es passt fast. Es passt nicht ganz.
Es irgendwas ist doch noch, da bleibt noch eine komisch. Frage übrig. Ja.
Genau. Und das sind die Dinge, worauf man reagieren muss. Oder wo man dann sich denkt, wenn irgendwas so ein bisschen komisch ist, dann denken sie sich, ah, da ist der Hund begraben. Hm. Da muss ich hin. Und das muss ich mir genauer anschauen. Und genau das wird halt jetzt irgendwie auf uns zukommen noch in den nächsten Monaten, Jahren.
Jahrzehnten, wenn wir Glück haben.
Wenn wir Glück haben. Das Ding, also es ist jetzt schon, denn die ersten Wochen waren schon jegliche Überwartungen, jegliche Erwartungen in jeglicher Hinsicht übertroffen.
Mhm.
Drum Überwartungen. Und es kann eigentlich fast ja nur besser weitergehen, oder?
Stimmt eigentlich. Das kann eigentlich
und ja, die Lebensdauer ist sowieso jetzt schon irgendwie mehr als erwartet auch, ne? Wegen dem Bilderbuchstart der Ariane und viel weniger Treibstoff verbraucht für Korrekturen und so weiter als erwartet. Und alles mega cool.
Wir sind gespannt. Du machst jetzt Urlaub. Wo geht's hin?
Und jetzt mache ich Urlaub, ja. Ich werde die Donau runter paddeln.
Oh.
In einem Kanu, in einem Faltboot.
Und wenn du dann angekommen bist am Ziel, was machst du dann mit dem Boot? Oder paddelst du dann im Kehrwasser wieder hoch?
Genau, dann paddeln wir wieder hoch. Um Gottes Willen. Aus Bulgarien. Wir fahren von Belgrad.
Mhm.
Bis an die Grenze zwischen Bulgarien und Rumänien.
Ach so, okay. Ich dachte, du fängst irgendwo in Wien an und.
Nein, das haben wir schon verpasst. Das wäre schon im Juli gewesen. Wir fahren mit dieser Donautour mit, die TID, die internationale Donautour. Da fahren jedes Jahr, seit den 50er Jahren, seit Mitte der 50er Jahren, jedes Jahr ein paar Wahnsinnige von Ingolstadt bis ans Schwarze Meer.
Krass.
Und man kann halt, also nur wenige Leute fahren wahrscheinlich die ganze Strecke,
ja, aber
man kann
welche.
Halt jederzeit mitfahren und dann gibt's halt fixe Etappen und man kriegt am Ende der Etappe ein Essen und es gibt quasi einen fixen Lagerplatz. Man muss sich dann irgendwie keine Gedanken machen, man muss natürlich immer noch selber paddeln und selber das Zelt aufbauen und so und hinkommen, also das schon, aber es ist irgendwie so ein bisschen easier und man hat dann irgendwie immer auch noch Company und ja. Mal schauen, ich bin schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, es sind doch lange Etappen und dort fließt die Donau vor allem nicht mehr. Also, wenn man sich in Österreich paddelt, in Österreich ist die Donau ein Gebirgsfluss.
Ja.
Also es ist schon auch ziemlich viel verbaut und aufgestaut, aber da gibt es Strecken, die Wachau zum Beispiel oder die Strecke von Wien nach Bratislava, da fließt die Donau mit 12 km/h. Da brauchst du eigentlich gar nicht paddeln.
Ja.
Du brauchst nur lenken, kannst dich treiben lassen.
Ja, ist doch ideal.
Genau, aber dann weiter unten ist die Donau, da ist halt flach.
Ja.
Und dann fließt die Donau nicht mehr gescheit. Das heißt, man wird nicht mehr angetaucht vom Wasser. Man muss das alles selber paddeln.
Kannst du einen Elektroaußenborder mitnehmen?
Schön, gute Idee.
Schön Solarzelle.
Damit es die anderen nicht sehen, heimlich unten.
Solarzelle, Elektroaußenborder und mit dem Strom, der abends übrig ist, dürfen die anderen ihre Handys aufladen.
Ich mag deine Ideen. Ein paar Tage habe ich noch, um es mir zu überlegen.
Korruption kenne ich mich aus. Ruth Grützbauch, ich wünsche einen schönen Urlaub.
Dankeschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.